aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, liebe Nora, würde ich gern mit dir über Halt geben sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Farbflausen. Hier findet ihr Kunst, die euch und eure Kinder im Alltag begleitet und verbindet. Und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hi Oliver.
Ich zitiere. Du darfst groß sein und klein, doch du bist nie allein. Hier ist dein Nest, felsenfest. Deine Nora.
Ja.
Dies Zitat stammt aus deinem aktuellen Buch Felsenfest, weil du mir Halt gibst. Und wir wollten das zum Anlass nehmen, heute mal ein bisschen über das Thema Halt geben zu sprechen. Aber erstmal verspätet. herzlichen Glückwunsch zum neuen Buch. Gibt es seit, ich glaube, 2 Monaten haben wir es schon, gell?
Mhm.
Ungefähr.
Ja.
Dressler Illustro.
Ja, vielen Dank. Das ist immer so ein schöner Moment, wenn so ein neues Buch auf die Welt kommt. Und spezifisch dieses Buch ist da tatsächlich so ein bisschen, ich will nicht sagen untergegangen, aber das kam so fast zeitgleich auf die Welt mit unserem Baby. Und deswegen war noch gar nicht so viel Raum, darüber zu sprechen. Aber es ist ein ganz schönes und besonderes Buch. Und ich erinnere mich noch gut dran, wie wir das gemeinsam entwickelt haben. Und es ist dann so schön, wenn es dann vor einem liegt. Und es hat eben dieses große Thema Halt geben. Und wir hatten ja schon eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Gold richtig. Das war ja das erste Buch dieser Reihe. Und die Idee dieser ganzen Buchreihe ist ja, dass wir so 3 zentrale Themen für ein gelingendes Familienleben in den Fokus nehmen wollen. Und dass ich dann dazu Texte schreibe, auch Gedichte teilweise, die diesen Themen sich weniger so über den Kopf nähern, im Sinne von, ich erkläre dir jetzt mal ganz genau, wie Bindung auf psychologischer Ebene funktioniert, sondern wirklich direkt ins Herz gehen, die uns ins Fühlen bringen, ins Mitfühlen mit uns und unseren Kindern. Und das erste Buch, da ging es um Goldrichtigkeit, da ging es um dieses Gefühl, selbst richtig zu sein und die eigenen Kinder anzunehmen in ihrer Goldrichtigkeit und sie nicht die ganze Zeit formen und verändern zu wollen. Und das zweite Buch, Felsenfest, ist eben das Buch über das Halt geben. Und auch hier wieder, wie gebe ich mir selber Halt und Stabilität auf dieser wackeligen Reise des Elternseins, die wir ja alle zum ersten Mal machen. Und wie gebe ich aber auch meinem Kind oder meinen Kindern Halt. Ne, das ist ja ein großer Wunsch und eine große Aufgabe auch von uns Eltern. Und gleichzeitig haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, auch hier in diesem Podcast, ist das auch eine echt große und schwere Aufgabe, diese Sicherheit, diesen Halt zu geben, gerade in der Zeit, wo wir als Eltern uns eben nicht als die unanfechtbaren Autoritätsfiguren verstehen, sondern selbst oft noch zweifeln, suchen, fragen, stolpern, nicht weiter wissen. Ne?
Das ist genau das, was ich mir auch jetzt aufgeschrieben hatte, weil ich das Buch so verstanden habe, in seinem emotionalen Angang, was ich total angenehm finde, wenn ich es lese, dass es sagt auch, das Beste wäre, du hast Halt, dann kannst du deinem Kind Halt geben. Mhm. Und ich finde, das ist so ein Spannungsfeld, in dem ich also voll drin lande, wenn ich das so, wenn ich es lese. Und deswegen wollte ich dich fragen, siehst du das als direkte Kausalität oder als, sagen wir mal, das wäre gut, wenn es das gäbe, also Halt haben für dich, um einem Kind Halt geben zu können?
Also es ist natürlich immer schwierig, Eltern irgendwelche Du-musst-Sätze mit auf den Weg zu geben. Und man kann jemandem ja auch Halt nicht verschreiben wie Nasenspray oder irgendwas. Also hab ja, mal eben mehr Halt. So. Wie gehalten wir uns fühlen, wie gut wir uns auch selbst halten können, wie leicht es uns fällt, Halt zu finden in dieser Welt, hat ganz, ganz viel mit unserer Persönlichkeitsstruktur zu tun, mit unseren eigenen biografischen Erfahrungen. Sehr, sehr viele Menschen tun sich schwer damit, wirklich sich gehalten und sicher zu fühlen. Und trotzdem kann es ihnen gelingen, ihren Kindern Halt zu geben. Aber wir wissen entwicklungspsychologisch schon, dass es auf Dauer sehr schwer ist, Kindern ein Gefühl von Halt und Geborgenheit zu vermitteln, wenn mir als erwachsener Person dieses Gefühl völlig abgeht. Und wenn in einem Familiensystem eine erwachsene Person sehr viel Halt braucht, eine große Bedürftigkeit hat in dieser Hinsicht, rutschen Kinder oft intuitiv in die Rolle, ihren Eltern oder ihrem Elternteil diesen Halt geben zu wollen. Ne? Also das Kind wird dann zum Stabilisator. Das Kind ist dann die Person, die sagt, alles gut, Mama, keine Angst, Papa, ich bin da. So. Und das kann in einer einzelnen Situation total süß sein und ne, da muss man sich auch keine Gedanken machen, wenn das eigene Kind einmal tröstet, das ist ein Zeichen von Empathie, da ist überhaupt nichts verkehrt daran. Aber wenn natürlich die gesamte Familiendynamik irgendwann in eine Richtung kippt, dass das Kind Halt gibt und die Eltern Halt empfangen, dann dreht sich was auf eine Weise, die auch ungünstig sein kann. Ne? Stichwort Parentifizierung, also das Kind nimmt eine Elternrolle und Aufgabe ein, gibt, bevor es selbst gelernt hat, zu nehmen, was es braucht. Und das kann tatsächlich ungünstig sein. Und insofern ist es schon so, dass es unsere Aufgabe als Eltern ist, selbst Halt zu finden in uns und anderen, damit unserem Kind nicht die Aufgabe zufällt, ne? Der haltgebende Part in unserem Leben zu sein.
Ja, weil du eben schreibst, ich glaube, das gelingt am besten, wenn wir selbst wissen, wo wir stehen. Wenn wir Erwachsenen Halt und Sicherheit haben, einen festen Stand auf einem großen Fels. Also das ist ja jetzt sagen wir mal, kein kleines Bild, ne? Das ist jetzt keine schaukelnde Nussschale im Ozean, Hauptsache trocken, sondern ist ja schon, du bist ja gleich Richtung Fels gegangen, so vom Bild.
Bin gleich Richtung Bergpredigt gegangen.
Was hast du jetzt gesagt? Also du misst dem schon eine hohe Bedeutung bei. Und was mache ich jetzt, wenn mein Fels, Gott, Geologen hier, heute etwas nicht aus Granit, sondern aus Muschelkalk, ich habe keine Ahnung, besteht, weißt du, wie ich meine?
Sandstein.
Sandstein.
Ja. Das ist natürlich die große Frage und das Wichtigste ist, wenn ich das Gefühl habe, ich habe nicht so festen Halt, über diese Haltlosigkeit nicht in Schuldgefühle oder in Selbstvorwürfe zu driften, im Sinne von, oh Gott, ich bin so wackelig, das macht mich zu einer schlechten Mutter oder zu einem schlechten Vater, damit grabe ich mir den Halt, den ich habe, immer weiter ab, ne? Indem ich mich selber fertig mache.
Runtermache.
Sondern es ist total wichtig, da wertschätzend und lösungsorientiert sozusagen auf meine eigene Situation zu gucken. Also erstmal auch mir klar zu machen, ne, dieses Bild von so einem Felsen ist sehr groß, das kann sich vielleicht auch überwältigend anfühlen. Was bedeutet es denn wirklich für mich, Halt zu haben? Und ich erlebe das oft, dass Familien zum Beispiel mir erzählen, wir haben ganz, ganz wenig Halt von außen in unserem Leben. Wir sind ganz auf uns allein gestellt, wir haben keine Familie vor Ort, wir sind einfach nur wir zwei oder wir drei oder wir vier, aber es gibt da wenig Netz um uns rum. Und das ist ein valides Gefühl und trotzdem ist es oft so, wenn man dann ins Gespräch kommt, dass sich dann herausstellt, da gibt's schon Netz, das sieht vielleicht nur nicht genauso aus, wie man sich das mal ausgemalt hat. Es gibt keine riesen unterstützende Großfamilie drumherum, aber es gibt eine total nette Nachbarin, es gibt eine tolle Tagesmutter, es gibt alle möglichen Leute und die geben uns auch Halt. Aber wir müssen uns dessen erst wieder bewusst sein, dass das auch Halt ist, zu sagen, ich habe meinen Sportkurs, das ist total nett, das ist für mich ein wichtiger Anker in meinem Leben. Oder ich habe eine gute Freundin, die wohnt in Berlin, aber wir schicken uns immer Sprachnachrichten, das gibt mir Halt in meinem Alltag. Weißt du, was ich meine? Ja. So, manchmal müssen wir erstmal so eine Art Bestandsaufnahme machen und gucken, bei allem, was uns vielleicht auch manchmal fehlt, was sind denn Anker in unserem Leben? Wer oder was gibt uns denn Halt? Welche Routinen und Rituale, welche Dinge vielleicht auch in meiner Partnerschaft, welche Dinge vielleicht in meinem Beruf oder in einem Hobby gibt mir Halt? Und wir sollten versuchen, da total wertfrei drauf zu gucken. Ja, wenn ich zum Beispiel einem Instagram-Kanal folge, der immer wieder tolle Impulse für mich hat, dann kann das ein Anker sein, der mir Halt gibt. Nicht der einzige auf der Welt, aber dann muss ich nicht für mich das Gefühl haben, ich schäme mich, weil ich hänge ja immer nur am Handy, das ist ja kein echter Halt, ne? Sondern Halt ist alles, was erstmal mir Stabilität und Sicherheit gibt und mir das Gefühl gibt, so, ne, auf einem Felsen zu stehen. Und dann kann ich natürlich, wenn ich die Kapazitäten habe, so ein bisschen schauen, wie kann ich diesen Felsen quasi so ein bisschen erweitern, ja, was könnte ich vielleicht mir selber Gutes tun, welche Entscheidungen könnte ich treffen für mehr Halt. Und das kann bedeuten, dass ich mehr schaue in Richtung Selbstfürsorge, wo kann ich mir selbst was Gutes tun, wie kann ich selbst mich stabilisieren mit Pausen, mit Sanftmut mir gegenüber, mit Essen, mit Sport, mit Hobbys, mit sozialen Kontakten, mit Rückzug, was auch immer. Dann kann man natürlich schauen, wenn man in einer Paarbeziehung lebt, ne, was brauchen wir vielleicht gegenseitig, um uns gehalten zu fühlen, gerade auch in herausfordernden Situationen. Kommt der Halt, den ich dir geben will, bei dir eigentlich an oder bräuchtest du was ganz anderes? Kommt bei mir an, wie sehr du mein Sein wertschätzt oder rauscht es an mir vorbei, solche Dinge.
Ich finde es ja ganz wertvoll, dass du ja den Halt zum Aktivum machst. Oh Gott, weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber das fällt mir bei dir immer wieder auf, auch in anderen unserer Gespräche. Also, dass einer deiner Ratschläge eben ist, wenn ich dich jetzt auch heute richtig verstehe, wenn du dich so ein bisschen haltlos, haltarm fühlst, dann versuch irgendwie in eine Außenvogelperspektive zu kommen und überleg doch mal, was tut dir gut. Also du kannst halt auch versuchen zu erzeugen oder zu kreieren oder herzustellen oder schlicht auch einfach dir zu wünschen von dem Schwimmbad oder deiner Partnerin, je nachdem, was halt zur Verfügung steht. Und das war mir neu. Also mir fällt es leichter, einen Ist-Zustand, Glas halb voll, halb leer, leider ein bisschen leer heute alles, bei mir festzustellen. Aber das fällt mir noch lange nicht leicht zu sagen, so what are we going to do about this now? Ja, also was hilft jetzt ein bisschen weiter? Was kann ich jetzt tun?
Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lektion, die wir als Erwachsene insgesamt lernen dürfen. Wir sind oft, es gibt so einen psychologischen Fachbegriff, der nennt sich erlernte Hilflosigkeit, in so einer erlernten Hilflosigkeit gefangen, dass viele von uns als Kinder die Erfahrung gemacht haben, ganz viele Dinge passieren in unserem Leben so schicksalhaft und wir können damit gar nichts tun. Wir müssen uns einfach mit dem Ist-Zustand arrangieren. Und das war in unserer Kindheit oft, sag ich mal, die beste Überlebensstrategie. Klarkommen mit dem, was ist. Und diese erlernte Hilflosigkeit, die flüstert uns oft so ein bisschen ein, du kannst eh nichts machen. Ne? Es ist, wie es ist, wie es ist. Und manchmal kann auch in diesem Annehmen, was ist, ja eine große Stärke stecken. Wir haben eine Folge gemacht über radikale Akzeptanz. Da geht es genau darum, aus so einer erlernten Hilflosigkeit insofern was Neues zu schnitzen, dass man sagt, manchmal ist es auch eine Qualität und eine selbstbestimmte Entscheidung, Dinge anzunehmen und die Unveränderlichkeit einer Situation, siehe Einschlafbegleitung oder was auch immer, einfach zu akzeptieren. Manchmal führt uns diese erlernte Hilflosigkeit aber auch in die Falle zu denken, wir könnten nichts tun in Situationen, in denen wir durchaus Handlungsspielraum haben, in denen wir in die Selbstwirksamkeit kommen können. Und Selbstwirksamkeit ist ein unglaublich unterschätztes Tool für mentale Gesundheit, für Halt. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann was machen, wenn ich das Gefühl habe, selbst in einem kleinen Rahmen, ich kann was verändern, ja, dann löst das auch in mir selbst ganz viel aus, was mir dann wiederum Halt gibt. Ne? Ich bin nicht ein Opfer meiner Umstände. Ich bin nicht ein Opfer meines eigenen Lebens. Ich bin Gestalterin oder Gestalter meines eigenen Lebens. Nicht auf so einer esoterischen, du kannst alles haben, du musst es nur manifestieren Weise, sondern auf einer ganz konkreten, praktischen Weise. Ich kann nicht alles ändern, aber ich kann immer einen kleinen Unterschied machen. Und das ist das, was, glaube ich, du meintest, was auch in all meinen Büchern so immer wieder durchklingt, genau, an unterschiedlichen Stellen, was für mich eine ganz wichtige Form von Empowerment ist. Und zwar gerade auch für Menschen, Eltern, die ziemlich krasse Rahmenbedingungen oft haben, wo sie eben auch keine Selbstwirksamkeit erfahren und erleben. Ne? Wenn man an pflegende Eltern denkt, wenn man an Eltern denkt, die alleinerziehend sind, neurodivergente Eltern, you name it so. Ja? Es gibt Einschränkungen, die sind und die existieren. Die kann man nicht wegmeditieren, aber man kann trotzdem in seinem Leben sich diese kleinen Mutausbrüche erlauben, ne, diese kleinen Orte finden, wo man sagt, und hier mache ich was anders und hier breche ich auch mit einem gewissen Glaubenssatz, dass ich immer demütig schlucken muss oder dass die Mutter sich selbst immer zuletzt nennt oder ne, so und baue mir selber aktiv was auf.
Genau, und diese kleinen Veränderungen, die die können sich ja dann so wahnsinnig gut anfühlen, wenn man es irgendwie doch, die können ganz klein sein, aber sie beweisen ja, heute habe ich das mal irgendwie anders gemacht, heute habe ich das mal weggelassen, heute habe ich mal die Brotzeitbox, was auch immer, ja, also es gibt ja sozusagen, ich will jetzt nicht sozusagen es verniedlichen oder schönreden, diese starken Zwänge, die nun Elternschaft auch oft sind, aber auch da können wir Dinge finden, die mehr Halt geben als Halt nehmen, ne? Weil das ist ja letztlich die Frage, um die ich da immer wieder kreise.
Ja.
Mir ist da noch jetzt im Gespräch noch was anderes aufgefallen, dass ich vielleicht auch durch die sehr wohlfühlige Anmutung des Buches bei einem Felsen eigentlich immer an so einen Stein, also so eine Art großen, runden Findling, heißen die das so?
Gott,
gedacht habe. Also, und dann, während ich das höre, dachte ich so, vielleicht ist es für manche Leute eher so eine Toblerone, weißt du? Also so ein fieses, zackiges Ding, auf das man eh nie hochkommt. Mhm. Also so habe ich das lustigerweise bis heute nie verstanden, den Begriff.
Ja,
wie ist das, was ist für dich ein Felsen eigentlich?
Ja, das ist total spannend, ne? Ich mag dieses Felsenbild deshalb, weil es einerseits natürlich ein sehr starkes Bild ist, ne, und andererseits eben auch sehr unterschiedliche Assoziationen zulässt. Also als ich dieses Felsenfestbild im Inneren meines Kopfes entworfen habe, hatte ich tatsächlich eher so ein Fels, so eine Felswand an so einer Steilküste in Erinnerung.
Oha.
Weißt du, also wirklich so ein Fels quasi am Meer, ja, und die Wellen peitschen da so hoch und man steht oben dran und ab und zu wird man nass. Und der Fels gibt Halt und schützt, aber man steht trotzdem auch im Wind. Ne? Also wenn du so an so einer Felskante stehst am Meer, ist schon auch ein Ort, der gibt Halt und Sicherheit. Du bist froh, dass der Fels da ist, aber es ist auch ein Ort, der manchmal ein bisschen unheimlich ist. So, ja.
Voll.
Und ich fand es aber wertvoll, dass eben dieses Bild des Felsens einerseits sehr kraftvoll ist und andererseits sehr unterschiedliche Assoziationen zulässt. Ne? Also du kannst so einen runden Findling auf einer schönen Wiese liegen sehen und sagen, oh, da kann ich mich drauf ausstrecken. So, ja, auf dem Fels mache ich ein Picknick. Ja? Oder du kannst dir so einen ganz rauen Felsen vorstellen oder eben auch einen Fels, der zerklüftet ist, wo du dir die Hände aufschürfen kannst, wenn du da versuchst hochzuklettern. So, ne? Also das sind natürlich alles Momente, die in Elternschaft vorkommen können. Ne? Insofern ist dieses Felsenbild schon auch bewusst gewählt als eines, das schon seit Urzeiten und natürlich nicht von mir erdacht, Sicherheit und eine gewisse Stabilität ausstrahlt und gleichzeitig eben sehr unterschiedliche Gedanken zulässt. Mir ist noch ein Gedanke gekommen, als wir gerade gesprochen haben, der mir wichtig erscheint. Wir Menschen haben eine Sehnsucht nach Halt. Das ist ein Urbedürfnis, dass wir nach Halt und Sicherheit streben. Ne? Also wenn wir sozusagen in der Rosenbergschen gewaltfreien Kommunikation nach den Universalbedürfnissen schauen, dann ist da auch das Bedürfnis nach Halt und Sicherheit und Geborgenheit ein zentrales, unverhandelbares menschliches Grundbedürfnis. Und gleichzeitig ist es auch menschlich, dass gerade Menschen, die in ihrem Leben auf der Suche nach Halt sind, manchmal dazu neigen, sich Halt zu suchen in so einer ganz großen Rigidität. Also wenn ich das Gefühl habe, ich schwimme, ich weiß nicht so richtig, wo oben und wo unten ist in meinem Leben, und dann kommt jemand zu mir und sagt, ich habe ein Regelwerk für dich. Alles ist schwarz und weiß. Das ist erlaubt, das ist verboten. Das ist richtig, das ist falsch. Das bringt dich in den Himmel, das bringt dich in die Hölle. So, dann kann sich das gerade für unsichere Menschen unglaublich haltgebend anfühlen. Das kann sich anfühlen, als würde mir jemand sagen, ich schieb dir einen Felsen unter, der ist wie so ein, weißt du, wie so ein Betonblock. So, du kannst dich da draufsetzen, der ist unverbrüchlich, der hat ganz klare Kanten und du musst nie wieder dich unsicher oder haltlos fühlen, denn ab jetzt gibt es ein unverbrüchliches Regelwerk für dein Leben, daran kannst du dich halten. So. Und das, jetzt muss ich einen kleinen gedanklichen Sprung machen, aber ich komme wieder zurück, macht teilweise faschistische Ideologien anschlussfähig. Die geben nämlich genau diesen Fake-Halt, ne, über so ganz, ganz strenge Vorgaben. Das macht auch viele fundamentalistische Glaubensgemeinschaften und Kirchen attraktiv. Und da muss ich jetzt gerade an einen an einen Vortrag denken, den ich vor kurzem auf YouTube mir angeschaut habe, von einem Autor, und der heißt Joshua Harris. Und ich muss dir kurz die Geschichte erzählen, weil ich die so spannend finde zum Thema Halt. Mhm. Ich bin gleich wieder bei unserem Buch. Joshua Harris ist mir zum ersten Mal begegnet als junger Autor, als ich selber noch Teenagerin war. Der steht für mich exemplarisch für das Thema, über das ich sprechen will. Ich habe den zum ersten Mal wahrgenommen als Autor, als junge Teenagerin. Und zwar war der so voll der Star in so einer gewissen freikirchlich-fundamentalistisch-christlichen Community. Und hat ein Buch geschrieben, das hieß in der deutschen Übersetzung Ungeküsst und doch kein Frosch. Und da hat der als junger Typ für sehr fundamentalistisch bibeltreue Glaubenssätze geworben und sich selbst als Paradebeispiel genommen für einen guten jungen Christen und das eben auch sehr stark festgemacht an seiner sozusagen Abstinenz von jeder Form sexueller Erfahrung als Jugendlicher. Das große Thema, dieses ungeküsst und doch kein Frosch-Thema war, wie sehr er sich darauf freut, zum allerersten Mal in seinem Leben eine Frau zu küssen am Traualtar. Und dann unberührt in die Ehe zu gehen. Und das ganze Buch hat unglaublich stark diese Sehnsucht vieler Jugendlicher nach A, einem Vorbild, und B, nach unfassbar klaren Regeln, das ist richtig, das ist falsch, bedient. Ne? Also das war natürlich, sag ich mal, in so einer Nische beliebt. Das war jetzt nicht das beliebteste Jugendbuch, aber das war in dieser kirchlichen, christlichen Welt so ein totaler Bestseller, weil dann halt da sich ein junger, durchaus nett aussehender Mann hinstellt und 1 Million Mädchen vor allem auch erzählt, was er von ihnen erwartet in Sachen Jungfräulichkeit, Gottgefälligkeit. So sind die Regeln für ein gutes Leben. So. Und dieser Typ ist dann älter geworden, ist
Naufe.
Pastor geworden, hat geheiratet und so weiter und hat dann im Laufe seines Lebens gemerkt, was für eine krassen Ideologie der da im Prinzip von klein auf aufgesessen ist, und hat diesen ganzen fundamentalistischen Glauben komplett dekonstruiert, hat sich kritisch mit moderner, kritischer Theologie befasst, hat mit dieser Freikirche gebrochen, hat sich von seiner Frau scheiden lassen, hat für sich reflektiert, wie toxisch und gefährlich und schlimm diese Glaubenssätze waren, die er selber für sich angenommen hatte und die er dann auch weiterverbreitet hatte in seinen Büchern und seiner Arbeit. Und heute schreibt er Bücher und ist Speaker und plädiert dafür, auszuhalten, dass wir manchmal in unserem Leben nicht exakt diesen Halt bekommen können, den wir brauchen, weil ein freies, selbstbestimmtes Leben immer auch mit einer gewissen Unsicherheit und einer gewissen Haltlosigkeit einhergehen muss, wenn wir nicht solchen Dogmen anheimfallen wollen. Verstehst du, was ich meine?
Verstehe komplett, was du sagst, ja.
Und jetzt bin ich wieder bei unserem Thema.
Ja, weil jetzt ist ja natürlich die große Frage, eine der großen Fragen, warum zur Hölle machst du ein Buch, das heißt Felsenfest, ne? Wenn da nicht ein Disclaimer draufklebt, ein bisschen brüchig ist gesund und normal, oder? Oder meinst du so ungefähr?
Ja. Und ich habe eben versucht, in meinem Buch, und das wird einem, glaube ich, auch deutlich, wenn man die Texte und Gedichte liest, genau dieses Spannungsfeld ein Stück weit einzurahmen, dass wir uns alle nach Halt und Sicherheit sehnen, dass Halt und Sicherheit ein menschliches Bedürfnis ist, dass wir das alle brauchen, aber dass gleichzeitig auch dieser Schwebezustand, dieses Nichtwissen, Fragen stellen, zweifeln, ein ganz wichtiger Teil auch ist unseres Umgangs mit unserer Sehnsucht nach Halt. Also wir werden nicht glücklich werden in unserem Leben, wenn wir in jeder Hinsicht den perfekten Halt haben, sondern zu einem guten Leben gehört immer dieses Spannungsfeld aus. Wir haben Boden unter den Füßen, aber manchmal wackelt es auch und wir haben die Flexibilität, damit umzugehen, und wir brauchen nicht, dass alles sozusagen zementiert ist, um uns sicher fühlen zu können.
Ja, also, weil eins der Gegensätze natürlich die Autonomie ist, und ohne die können wir ja, glaube ich, auch nicht atmen. Und du machst ja auch im Buch einen großen, ja fast, ich habe es fast so als Break empfunden, wo du dann sagst, Verbindung braucht nicht nur Nähe, Verbindung braucht manchmal auch Distanz, Raum zwischen dir und mir, Raum zum Durchatmen, Raum, um mich selbst wieder zu spüren, meine Bedürfnisse wahrzunehmen, meine Grenzen. Also das ist ja eine ganz klare Antwort auch auf dieses Balance-Suchen. So habe ich es zumindest gelesen.
Ja, ja, ja. Und ich habe einen Text in dem Buch drin, der heißt, worauf du dich verlassen kannst. Und das ist so ein bisschen quasi eine Ansprache an mein Kind, aber auch jetzt nicht an eins speziell meiner Kinder, sondern einfach dieser grundsätzliche Gedanke, was möchte ich als Elternteil, ne, meinem Kind mitgeben, worauf kann mein Kind sich verlassen und worauf nicht? Denn wir haben ja manchmal den Wunsch, unseren Kindern quasi zu versprechen, ich werde immer für dich da sein, ich werde dich nie verletzen, ich werde, ne, also so diese Absolute rauszugeben, an denen wir nur scheitern können. Und in diesem Text, ich lese da nur einen ganz kurzen Auszug vor, weil es immer seltsam ist, die eigenen Texte vorzulesen, aber da kommt eben
kann
vor.
Kann ich auch machen.
Magst du es vorlesen?
Nein.
Da kommt eben vor, in quasi einem Brief an das eigene Kind, ich kann dir leider nicht versprechen, niemals laut zu werden oder ungerecht oder gemein. Ich werde Fehler machen und Worte sagen, die ich hinterher bereue. Und manchmal Entscheidungen treffen, die sich im Nachhinein als falsch herausstellen. Das weiß ich schon jetzt. Doch was ich auch weiß, ist, dass wir darüber sprechen können, dass ich dir zuhören und dir glauben werde, wenn du mir eines Tages sagst, was nicht gut für dich war. Ich will nicht, dass du später einmal sagst, dass deine Kindheit perfekt war, denn das war sie nicht. Ich wünsche mir, dass du alles sehen kannst, das Schöne und das Schwere. Und dass wir darüber im Austausch sein können und uns gegenseitig vergeben für das, was uns verletzt hat. Und das ist zum Beispiel ein Text, zu dem ich sehr, sehr viele Rückmeldungen bekomme, weil sehr viele Menschen mir schreiben, ich wünschte, das hätten meine Eltern mal zu mir gesagt. Also diese Ambivalenz aushalten zu können von, ich kann dir, meiner Mutter oder dir, meinem Vater sagen, das war schwer für mich und das Gegenüber wird nicht defensiv und sagt, aber wir haben doch unser Bestes getan oder aber denk doch mal an die schönen Urlaube, ja, sondern sagt, danke, dass du mir das sagst. Das war schwer, das kann ich anerkennen. Das tut mir leid, was auch immer, ja?
Und ja.
Ohne dass man sagt, oh, dann war ich also wohl eine ganz schlechte Mutter. So, weißt du, also, und das ist was glaube ich, die große Lernaufgabe, aber auch die große Stärke unserer Elterngeneration ist, immer mehr zu lernen, diese Ambivalenz zuzulassen, eben rauszukommen aus dieser Idee von wegen, entweder hat man Halt oder man ist völlig verloren, sondern man kann durchaus auch mal ins Stolpern kommen und so ein bisschen den Tritt verlieren. Aber wenn die Beziehung, die da drunter liegt, sicher ist, dann haben wir trotzdem Halt, auch in der Unsicherheit. Das ist so der Gedanke.
Und für mich ist halt immer dieses Ringen um, wie viel Ritual braucht das, wie viel Nahrung braucht die Bindung.
Ja.
Also wie viel Selbstverständlichkeit ist da erlaubt oder auch wie viel Unsicherheit darf sein? Ja, das ist, vielleicht ist es auch nochmal, keine Ahnung, ob das auch nochmal sozusagen so die bei mir die Väterperspektive ist, es könnte sein, bin mir nicht sicher. Aber das bleibt ja immer so ein Pendeln, so in meiner Wahrnehmung zumindest. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja.
Könntest du sagen, womit du sozusagen deinen Kindern Halt gibst? Also hast du so das Gefühl, dass es Dinge gibt, wo du sagst, das speziell sind so Dinge, die ich tue oder die es bei uns im Familienleben gibt, die wirklich spezifisch Halt geben?
Ich glaube schon. Gleichzeitig denke ich schon an das, was du gerade gesagt hast. Aber werden sie das später so als das erinnern, bewerten oder wahrnehmen, weißt du, das weiß ich nicht. Also deswegen, ich finde, das ist das, was du da so schön ausdrückst. Keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, bei dem und dem kann man sich auf Oliver verlassen oder bei dem und dem ist Oliver irgendwie präsent oder da oder so, kann es ja trotzdem sein, dass es im Nachhinein kriegst, ist eher sowas war wie, immer wenn dieser Schlüsselbund klapperte, wusste ich, cool, Papa ist da oder so, weißt du, also also deswegen, ich glaube schon, dass ich Sachen benennen kann und sage gleichzeitig, das sind die Dinge aus meiner Sicht und sie werden mich nicht davor schützen, irgendwann auch so ein Gespräch mit meinen Kindern hoffentlich zu führen, also im Sinne von, dass ich die Ehre habe, dass sie irgendwann kommen und sagen, du, das oder das, hat mir eigentlich immer gefehlt und ich hätte gerne gehabt, dass du oder so, weil ich ja ihren Haltwunsch nicht kenne.
Ja, ich habe genau über dieses, was du gerade gesagt hast, diese Frage, ist das, was ich reingebe, um meinen Kindern Halt zu geben, auch das, woran sie sich dann später erinnern. Ja, auch ein Gedicht in dem Buch drin. Ich musste das jetzt einmal nochmal vorlesen, weil es gerade so perfekt passt zu dem, was du gesagt hast. Das war nicht abgesprochen. Wir haben das nicht so vorher geplant. Aber ich musste das jetzt vorlesen. Weil das Gedicht heißt, was bleibt? Es hat nur 4 Strophen. Was bleibt? Was wohl bleibt, wenn du einst einmal groß bist, von all dem, was bei uns so geschieht? Was von all dem wirst du wohl erinnern? Welchen Tag, welches Wort, welches Lied? Manchmal wünschte ich, ich könnte entscheiden, was dir so in Erinnerung bleibt, welcher traumschöne Tag von uns beiden für dich mal deine Kindheit beschreibt. Doch ich weiß, ich kann weder bestimmen, was du behältst noch vergisst, von dem Schönen genau wie dem Schlimmen, das Teil deines Lebens ist. Doch wohin deine Träume dich leiten und wohin deine Sehnsucht dich treibt, ich werde dich immer begleiten und lieben. Das ist es, was bleibt.
Ist schon sehr schön. 2 bis 3.
Dankeschön. Bisschen kitschig am Ende, ansonsten.
Nee, ist wirklich, man kann es nur sofort mit Ironie brechen, weil sonst, wir sind, ja, das ist es. Das ist die Frage. Ja.
Mhm. Und das ist, dieses Gedicht ist natürlich wirklich auch aus dem eigenen Auseinandersetzen entstanden mit diesem, ich würde schon total gern die Kindheit meiner Kinder oder die Kindheitserinnerungen meiner Kinder quasi kuratieren und sagen, daran erinnerst du dich bitte und das vergisst du bitte. Ich glaube, dass manchmal, wenn wir Eltern eben auch so zum Beispiel Fotoalben für unsere Kinder machen oder so, dass da auch oft unbewusst dieser Wunsch dahinter steht, einerseits natürlich Erinnerungen festzuhalten, aber auch so ein bisschen mitzubestimmen, ne? was in Erinnerung bleibt, wofür es Beweisstücke gibt und wofür nicht. So.
Ja, ja, ja.
Und das ist natürlich total legitim. Also ich liebe Fotos und natürlich mache ich keine Bilder von meinen Kindern, wenn sie gerade mitten im Wutanfall sind oder so. Aber ich habe eben auch öfter mal von Erwachsenen gehört, dass sie quasi mit ihren Eltern versucht haben, in so ein Gespräch zu gehen, wo sie sagten, hier hat mir Halt gefehlt. Und die Antwort war quasi, komm, wir ziehen mal das Fotoalbum raus. Guck mal, hier siehst du ganz glücklich aus. So. Und das ist natürlich dann eine verpasste Chance, ne, in Austausch zu gehen.
Genau, du sagst ja immer, ne? Also in dem Fall ganz große Ohren und zuhören und ja nicht abwiegeln. Aber ich hatte auch neulich die Erzählung von einer befreundeten Familie. Da war sie sehr sauer, dass er immer das wütende Kind fotografiert hat oder das weinende Kind oder so. Ja. Und das hat sie ihm als emotionslose Tat, sag ich jetzt mal, vorgeworfen. Ne? Also ungefähr, dein Kind weint und das Erste, was du machst, ist so ungefähr, du machst ein Foto.
Ja.
Und ihm war wichtig, dass es auch davon halt mal irgendwas gibt, ja, weil es stimmt schon, wenn du an die, ich glaube jetzt auch zum Beispiel mein Handy, macht das deins auch, das sucht wild Fotos aus den Fotos, die ich da habe, da wird, glaube ich, auch sicher auch irgendwie auf Grinsen geachtet oder so, weißt du, was ich sagen will, ist klar, die Kalender oder die Memory-Apps oder was auch immer wieder alle betreiben, also ein weinendes Kind hast du da, glaube ich, wirklich selten drin.
Ja.
Höchstens, also was man mal macht, ist so, also bei mir gibt es Fotos von, das kranke Kind schläft, sowas mache ich schon, aber ich habe einen wütenden Schnappschuss von einem meiner Kinder. Ich glaube, das ist, weil so in der Erinnerung gerade das Einzige, was ich habe, weil es halt zufällig vor die Kamera gelatscht ist,
Ja.
Und schon da, ne, da kuratieren wir die ganze Zeit und das kleben wir ihnen ja dann irgendwann ins Album und sagen Farewell, wenn du ausziehst. Ja.
Also es ist ganz lustig. Ich selber habe ganz schöne Fotoalben aus meiner Kindheit, die ich auch immer wieder gerne anschaue. Und das sind wirklich aber natürlich auch so Highlight-Fotoalben, ne, wo man ganz viele glückliche Kinder und glückliche Gesichter sieht. Und das ist total schön, sich da auch so dran zu erinnern. Und es gibt ein Foto, an das ich mich sehr spezifisch erinnere, da bin ich vielleicht 4 oder 5, wo ich wirklich schlecht gelaunt und missmutig und unfreundlich aussehe. Und ich erinnere mich tatsächlich noch an die Situation, wo dieses Foto gemacht wurde, wo praktisch so eine Art Gruppenfoto war und ich hatte halt schlechte Laune aus irgendeinem Grund. Und dann weiß ich noch, wie praktisch die Person, die das Foto gemacht hat, praktisch so sagte, ey Nora, wenn du jetzt nicht lächelst, dann fotografiere ich das jetzt halt auch und dann seht alle Welt quasi, weißt du, wie missmutig du bist, so ungefähr. Und ich weiß noch, wie ich in dem Moment so dachte, dann ist es so, weißt du, also dann bin ich jetzt halt schlecht gelaunt. Und dann ist es jetzt praktisch so ein Gruppenfoto, ja, alle lächeln und ich sehe halt einfach richtig mies gelaunt aus. Und dieses eine Bild von mir, das bedeutet mir irgendwie total viel, weil das wirklich das einzige, sag ich mal, bildliche Dokument ist, das ich so habe, das halt zeigt, ja, ich glaube, ich war ein total sonniges und fröhliches Kind in vieler Hinsicht, aber ich war auch in der Lage zu Wut und Nicht-Kooperation und Widerständigkeit und so. Nö, ich lächel jetzt nicht vor euer Scheißfoto. Ja, weißt du, was ich meine? So, also da steckt für mich eine ganz große Kraft auch drin. So. Und es war damals, glaube ich, durchaus ein bisschen so, und wenn du jetzt nicht lächelst, ist das für immer festgehalten, wie wütend du aussiehst. Und ich sag so ein bisschen innerlich, Chapeau zum, weiß ich nicht, vierjährigen Ich, dass ich mich davon nicht habe unter Druck setzen lassen, quasi dann zu lächeln für die Kamera, weißt du?
Und schön, dass einer dieses Foto, damals hat man es wahrscheinlich noch entwickelt,
ja,
von 36.
Und auch eingeklebt hat ins Album.
Irgendwo eingeklebt hat, ganz genau.
Aber lustig, echt klar. Jedes Mal, wenn ich dieses spezifische Bild sehe, ist es, als wäre ich nochmal in der Situation. Also ich erinnere mich wirklich so genau an diesen Moment und an diese Wut und an alles so. Und das ist wirklich dann wie so eine Zeitreise. Und
bei mir weiß ich das gar nicht. Ich muss mal meine Eltern fragen, da gibt es natürlich auch die entsprechenden Alben. Ja, ich gehe mal suchen, wenn, schicke ich es dir, ob es auch eigentlich einen wütenden Oliver gibt irgendwo.
Naja, und das ist natürlich aber auch so, manchmal denke ich so im Nachhinein, auch um zum Beispiel sowas machen zu können, brauchst du einen gewissen Halt oder eine gewisse emotionale Sicherheit. Ne? Also das ist ja auch was, worüber ich immer wieder spreche bei meinen Vorträgen zum Thema Bindung. Wir hatten auch ein bisschen im Podcast darüber gesprochen, so ein Kind, das sehr haltlos ist, dass die ganze Zeit Angst hat, ganz basale Sicherheiten in seinem Leben zu verlieren, dass Angst hat vor Liebesverlust, dass Angst hat vor Zuwendungsentzug, ja, das würde in so einem Moment sich nicht trauen, die eigene Wut quasi aufs Foto zu tragen, ne? Sondern da wäre dann allen Gefühlen zum Trotz dieser Kooperationszwang, dieses ich darf jetzt mir da keine Blöße geben, sonst verliere ich potenziell etwas, was ich unbedingt brauche, größer. Und das ist ja das ganz große Problem, psychologisch gesehen, bei Kindern, die zu wenig emotionalen Halt bekommen, bei Kindern, die zu wenig emotionale Sicherheit haben, dass die oft so lange so unglaublich unauffällig sind, dass die überall lächeln und kooperieren und keinen Ärger machen und ne, so fast verschwinden oft in sozialen Settings und dann von außen betrachtet man oft denkt, ach, was ein unkompliziertes Kind. Oder man denkt gar nichts über das Kind, weil es einfach einem nicht auffällt. Ne? Und genau in dieser Unsichtbarkeit, in diesem so leicht übersehen werden, steckt natürlich auch eine ganz große Gefahr drin. Und deswegen denke ich immer so, egal wie wir unseren Kindern Halt geben, das ist ja auch individuell verschieden, je nach Persönlichkeit, nach Alter, ne, was in unserer Familienstruktur so passt. Es ist ganz wichtig, dass dieses Haltgeben nicht an Bravsein geknüpft ist, dass wir gerade Dinge, die in unserem Familienleben haltgebende Funktion haben für unser Kind, nicht einbehalten, weil wir gerade sauer sind. So, ne? Deswegen finde ich das auch so ganz schwierig, wenn Eltern zum Beispiel in ihrer verständlichen Wut über sowas wie vertrödeltes Zähneputzen und so, dann an solche Sachen rangehen wie, dann lese ich dir jetzt keine Geschichte mehr vor oder so. Ich kann das voll verstehen, dass man irgendwann auch müde ist, dass man sagt, ich lese heute Abend nicht mehr so lang oder irgendwas. Aber ne, gerade so diese Ins-Bett-Bring-Sachen, das sind oft die Dinge, an denen Kinder sich festhalten, im Wort sind. Der Tag geht gut zu Ende, wenn Papa oder Mama oder wer auch immer noch einen Moment bei mir an der Bettkante sitzt. Und wenn man dann sagt, das ist gestrichen, weil du bist weggerannt, als ich mit der Zahnbürste kam, so, dann ist das eben nicht eine logische Konsequenz, aus der ein Kind irgendwas lernt, sondern es ist erstmal einfach wirklich, als würde man jemanden den Teppich unter den Boden, also als würde man jemanden den Teppich unter den Füßen wegziehen. So dieses, ich entziehe dir Halt, ich entziehe dir etwas, was du brauchst. Und das ist genauso, wenn man einem Kind ein Kuscheltier wegnimmt oder irgendwas, was für dieses Kind eben eine emotionale Bedeutung hat. Ich kann sofort so ein bisschen den inneren Widerspruch hören. Ja, aber wenn das mit dem Kuscheltier die ganze Zeit auf andere Leute einschlägt, so ungefähr. Ja, natürlich müssen wir teilweise Situationen befrieden, aber wir haben leider gesellschaftlich immer wieder den Impuls zu denken, bestimmte Dinge sein, sozusagen Privilegien, die unsere Kinder mögen. Und diese Privilegien können wir auch entziehen, wenn das Kind nicht gut tut. Und ich halte es für absolut essentiell, zu sagen, Halt zu bekommen, emotionale Sicherheit zu erleben, muss man sich nicht verdienen und kann man auch nicht verwirken. Egal, wie daneben man sich benommen hat. Und ne, ich bin selbst ultimativ genervt von solchen, ich will mir aber nicht die Zähne putzen, ich wasche mich aber nicht, ich habe meinen Schlafanzug noch nicht angezogen, Situation. Das ist echt für mich sehr schwer. Und trotzdem gibt es ein paar Dinge in diesem Familienhaushalt hier, die sind unverbrüchlich. Die können nicht weggenommen werden. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt von Halt geben.
Ich würde es gerne nur noch um eine Sache erweitern, und zwar, dass auch andere Menschen diesen Halt geben
absolut,
können.
Absolut.
Also gerade wenn es zu Hause gerade irgendwie nicht so läuft, irgendwie ja, es ist scheiße oder der Wind kommt von vorne oder so, dann kann eine pädagogische Fachkraft oder auch einfach irgendjemand andere mit einem offenen Herz, glaube ich, unglaublich wertvolle Hilfe und Unterstützung und auch einfach diesen Halt darstellen. Ne? Also das,
absolut.
Ich wollte das jetzt nicht sozusagen immer nur so aufs noch dazu biologische Elternhaus ja. irgendwie reduziert haben. Da war es ja auch.
Und es ist auch völlig klar, ne? Also wieder Halt geben heißt nicht auf Dogmen beharren. Ne? Wenn ich sage, bei uns ist sowas wie eine gute Nachtgeschichte unverbrüchlich, heißt es nicht, dass es nicht auch schon Abende gab, wo unsere Kinder oder eins unserer Kinder keine gute Nachtgeschichte bekommen hat. Aber nicht, weil wir sozusagen dieses Kind dann irgendwie bestraft haben oder weißt du so, das hast du jetzt nicht verdient, sondern weil manchmal das Leben einfach so ist, wie es ist. Ne? Also, und das ist ja auch, was ich wieder meine, Dinge, die uns Halt geben. Wir können auch damit leben, wenn die dann mal nicht verfügbar sind. Wenn wir grundsätzlich in so einer Sicherheit aufwachsen, zu sagen, grundsätzlich wollen hier alle das Beste für uns und niemand tut mir jetzt hier mit Absicht weh, weil ich nicht gehorcht habe oder irgendwas, sondern manchmal ist halt Chaos. Und manchmal, da bin ich die Erste, die das zugeben kann, habe ich auch schon haltgebende Dinge schlicht verplant, vergessen. Ja, ich sollte dir das Kuscheltier mitbringen beim Abholen aus der Kita, es liegt aber noch zu Hause, ich habe nicht dran gedacht. Ja, stimmt, wir hatten besprochen das, aber ich hab's echt nicht mehr gerafft oder ich schaff's nicht mehr, ich habe die Kraft nicht mehr, was auch immer. Ich glaube, es gibt da ganz, ganz viel Raum dafür, auch Dinge nicht gut zu schaffen, solange die Grundhaltung, ich bin emotional für dich verfügbar, wir wollen einander Halt geben, so gut es eben geht, und gleichzeitig sind wir alle auch nur Menschen, so, solange das eben, ne?
Genau. Ich wollte da schon noch eins weitergehen, weil auch Eltern sind mal traurig.
Natürlich,
auch Eltern sind
um
mal tief erschöpft. Und,
ja.
Und das sind sie auch nicht nur mal irgendwie einen Abend lang.
Ja.
Ich glaube aber nicht, dass daraus eine haltlose, unhaltbare Situation entstehen muss.
Wir hatten ja jetzt wirklich vor ganz kurzer Zeit diese Situation, dass ich im Wochenbett mit unserem fünften Kind 2 Wochen lang quasi nur im Bett lag und für ganz, ganz viele alltägliche Dinge nicht verfügbar war. Und natürlich hat das auch ganz viele Abläufe und Rituale verändert in unserer Familie. Und ich habe in vieler Hinsicht nicht so eine aktive, präsente Rolle einnehmen können im Leben unserer älteren Kinder, wie ich das normalerweise tue. Und das hat durchaus so ein bisschen dieses ganze Familiensystem auch erschüttert. Und es war ein bisschen Arbeit, dann zu schauen, ne? Wie gibt man trotzdem Sicherheit? Und ich habe da durchaus auch gemerkt, dass, weil ich dann eben auch etwas geschwächt, logischerweise nach dieser Geburt, im Bett lag, teilweise unsere Kinder in solche Impulse reingesprungen sind, quasi zu sagen, wir müssen jetzt die Mama versorgen, wir müssen jetzt gucken, dass der Mama wieder gut geht. Da fand ich das auch einen sehr schmalen Grat, einerseits diese Impulse auch zuzulassen. Das ist ja ein total liebevoller, menschlicher Impuls, zu sagen, wir kochen der Mama jetzt mal einen Tee, wir machen jetzt mal ruhig, damit die Mama schlafen kann. Die Mama hat ein Kind geboren, die muss sich jetzt ausruhen. Wie können wir es ihr leichter machen? So. Und gleichzeitig aber eben auch immer wieder zu sagen, das ist jetzt nicht eure Aufgabe, ne? Sondern hier gibt es eine Hebamme, hier gibt es euren Papa, hier gibt es ne, Menschen, die sich um uns kümmern, die für uns da sind, und ihr dürft Kinder sein, und wenn ihr auch im Wochenbett einen Wutausbruch habt oder irgendwas, dann dürft ihr den haben und müsst quasi nicht jedes Gefühl jetzt runterschlucken, weil die Mama muss jetzt gerade geschont werden. So, ne? Und gleichzeitig liegt man natürlich dann manchmal da und denkt, what the fuck, warum hast du jetzt einen Wutausbruch, wenn ich gerade hier noch so erholungsbedürftig bin, kannst du es nicht einfach runterschlucken? Und genau in diesem Spannungsfeld bewegt sich das oft. Ich bin die Letzte, die da irgendwelche Absolute aufstellen will. Ich will eher umgekehrt Eltern bestärken, die manchmal das Gefühl haben, sie seien zu weich. Sie müssten da manchmal klarere Kante zeigen. Sie müssten vielleicht auch ihrem Kind einfach manchmal Dinge wegnehmen, verbieten, entziehen, weil so kann man es doch nicht mit sich umspringen lassen. So. Und da dann sich zu sagen, das ist kein Einknicken, das ist kein zu sanft sein, wenn man dem Kind, mit dem man sich den ganzen Tag gestritten hat, ja, trotzdem noch seinen Gute-Nacht-Kuss gibt und sein Lied vorsingt oder was auch immer man halt so macht abends, sondern das ist ein ganz, ganz wertvoller Bindungsmoment, der ganz viel emotionale Sicherheit gibt und der mit dazugehört, dass dieses Kind sich sozusagen so ein Felsengefühl, ne, in seinem Leben mitnehmen kann aus der Kindheit, aus der Jugend. Ja, das ist mir wichtig.
Okay. Die Infos zu Noras Buch packe ich euch in die Shownotes. Mir ist mal aufgefallen, Nora, dass wir immer von den Shownotes reden. Und dann hat mich neulich mal jemand gefragt, sag mal, was zur Hölle sind eigentlich Shownotes?
Ja, sehr gut. Erklär doch noch mal, lieber Oliver.
Also jeder Podcast hat irgendwo in eurer App oder an eurem Computer oder irgendwo so ein Ding, wo man sagt, hier klicken für mehr Infos. Das sind die Notizen zur Show, also die Erklärungen, die Hinweise. Normalerweise steht da zumindest drin, wie unsere E-Mail-Adresse heißt. Manchmal, wenn wir Bücher oder andere Menschen erwähnen, packen wir noch einen kleinen Link rein. Da passiert jetzt nicht so viel. Also ihr müsst jetzt nicht schnell die Shownotes der letzten 30 Folgen nachlesen. Außer in der Musikfolge, da gibt es ganz viele Tipps von HörerInnen über gute Kindermusik. Das könnte man fast irgendwie die beste Playlist aller Zeiten nennen. So, in den Shownotes findet ihr alle Infos zu Felsenfest. Und auch unsere E-Mail-Adresse podcast@nora-imlau.de, wenn ihr uns schreiben wollt, wie es ihr so habt mit dem Haltgeben und dem Felsenfestsein. Und damit, liebe Nora, kommen wir zur Sponsorin unserer aktuellen Folge und es folgt etwas Werbung.
Genau, die Sponsorin unserer aktuellen Folge heißt Jasmin Sturm. Sie ist die Gründerin und Künstlerin hinter Farbflausen. Und das ist ein Label, das ich schon unglaublich oft empfohlen habe und wo ich sozusagen regelmäßig auch selbst Kundin bin. Jasmin ist Künstlerin und sie hat ein unglaublich vielfältiges Portfolio, mit dem sie euch als Familien auf ganz unterschiedliche Weisen begleiten und stärken kann. Zunächst einmal macht sie einfach wunderschöne Postkarten und Poster, die ihr für euch selbst bestellen könnt, die ihr aber auch wunderbar verschenken könnt. Da gibt es auch Sticker, Malbücher, also so alle möglichen Produkte, von denen ich es immer empfehle, einfach ein paar da zu haben, weil man die ständig braucht, um irgendwie mal jemandem eine kleine Freude zu machen, zum Geburtstag zu gratulieren, zur Geburt zu gratulieren oder jemandem einfach zu signalisieren, ich denke an dich, ich bin für dich da. Sie hat außerdem mehrere Bücher geschrieben und auch selbst illustriert. Die schätze ich sehr und verschenke sie ganz, ganz oft. Hoffnung, die leuchtet, ist ein Mutmachbuch, das ich sehr, sehr mag. Und gleichzeitig ist ein Buch, in dem es um die Gleichzeitigkeiten im Leben geht. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema für mich. Sie zitiert da auch dich und mich in dem Buch, Oliver. Wusstest du das?
Ja,
wir kommen davor. Sie hat ganz neu, was ich großartig finde, auch eine Art Kunst-Abo. Das nennt sich Kunstverbunden. Da könnt ihr sozusagen euch jeden Monat aufs Neue beschenken lassen mit Kunst, die dann sowohl digital als auch per Post sozusagen bei euch ankommt und euch im Alltag stärkt. Und was ich an Jasmins Arbeit so besonders schätze, ist, dass sie nicht nur eine ganz besondere künstlerische, zeichnerische Handschrift hat. Ich finde ihre Bilder einfach unglaublich schön, sondern sie hat eben auch eine ganz klare Haltung dahinter. Sie ist selbst pflegende Mutter und denkt die Wirklichkeit pflegender Eltern in allem, was sie tut, mit. Sie ist selbst neurodivergenz und schreibt und arbeitet in dieser Hinsicht unglaublich neurodivergenzsensibel. Und das merkt man jeder ihrer Arbeiten an. Sie hat klare politische Werte und eine klare Haltung für Demokratie, Menschenfreundlichkeit, Queerfreundlichkeit, all diesen Werten, die mir persönlich uns auch so wichtig sind. Und das strahlt durch ihre Arbeit in euer Familienleben, in euren Alltag hinein. Ihr unterstützt also nicht einfach irgendein random Unternehmen, ja, das auch auf den Zug aufgesprungen ist, Eltern Affirmationskarten schicken zu wollen, sondern ihr unterstützt eine Person, die auf unglaublich vielfältige Weise euch und eure Lebenswirklichkeiten mitdenken.
Und auf eine sehr ansprechende Weise. Also ich habe auch selten eine Website gesehen, wo so, also es gibt zum Beispiel so ein Geschenke-Guide, wo dann, wo sie so Situationen vorwegnimmt, für welchen Mensch suchst du ein Geschenk, da hätte ich was für dich. Und das ist irgendwie nie aufdringlich, sondern es ist einfach immer sehr wahrhaftig auf eine gewisse Art und Weise. Schaut es euch an, ihr findet alles unter farbflausen.de. Und Jasmin hat auch einen Code für euch freigeschaltet. Er heißt Hoffnungstrotz. Ihr könnt es schreiben, wie ihr wollt, nur zusammen. Also ob Groß- oder Kleinbuchstaben, ist egal. Das Wort packe ich euch auch in die Shownotes. Damit würdet ihr 10% erhalten auf alles außer Bücher. Die sind natürlich preisgebunden. Und der Code gilt bis zum 11. Mai 2026. Farbflausen.de. Vielen Dank. Und damit, Nora, schauen wir in unser Postfach. Ja?
Genau.
Nora, heute wollte ich dir eine Mail von Nicole vorlesen. Bisschen länger kriegen wir aber natürlich hin. Liebe Nora, lieber Oliver, danke für euren tollen Podcast. Ich schöpfe so viel Kraft aus euren schönen Zwiegesprächen. Ihr begleitet mich jeden Montag in der Arbeit und ich lerne stets viel dazu und hinterfrage althergebrachte Elternmodelle immer mehr.
Ha.
Meine Tochter ist 1,5 und ich arbeite wieder Vollzeit als Chirurgin. Mein Mann ist in Karenz. Diese Mail kommt aus Österreich und bemüht sich sehr um eine liebevolle und zugewandte Erziehung. Er ist ein grundentspannter und sehr anwesender Vater. Sie holen mich jeden Tag von der Arbeit ab und meine Tochter freut sich wie verrückt. Kaum sind wir aber zu Hause angekommen, kommt das große Drama. Ein Stift geht nicht leicht aus der Verpackung, Tobsuchtsanfall. Ich muss auf die Toilette gehen, Schreikrampf vor der Tür. Ich trinke meinen Kaffee, sie möchte auch aus meiner Kaffeetasse trinken. Ich gebe ihr als Ersatz eine ähnliche Tasse mit Wasser. Brüllen, heulen, Tränen. Auch wenn ich frei habe und ein Wochenende von früh bis spät intensiv mit ihr verbringe, ist die Zündschnur oft sehr, sehr kurz. Ich nehme sie oft in den Arm, versuche sie zu begleiten und ihre Gefühle ernst zu nehmen, aber nach einer 80-Stunden-Arbeitswoche mit teils 12-Stunden-Operationen bin ich einfach ausgelaugt und habe dann nicht immer die Kraft, ruhig zu bleiben, sondern ignoriere immer wieder das Drama. Wenn ich nicht zu Hause bin, hat mein Mann dasselbe Thema nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe stets versucht, viel Nähe zu geben, sie in meiner Karenz immer viel getragen, liebevoll begleitet, jede freie Minute verbringe ich mit ihr und versuche nach Kräften mein Bestes zu geben und das gleichzeitig an allen Fronten und mittlerweile habe ich oft wirklich das Gefühl, vollkommen als Mutter versagt zu haben. Wieso hat meine Tochter immer bei mir diese Aushänger? Wie kann ich denen begegnen? Und warum kommt das bei meinem Mann nicht vor? Er ist selbst oft auch irritiert von den großen Gefühlen, die unsere Tochter mir gegenüber nach außen trägt. Oder ist genau das diese berühmte tiefe Bindung? Hat sie die dann nicht zu ihrem Vater? Bin ich einfach zu wenig anwesend? Bindungspsychologie ist wohl einer der komplexesten Teilbereiche und lässt mich staunend zurück. Danke euch in jedem Fall für euren wunderbaren Podcast und noch herzlichen Glückwunsch an Nora zu dem neuesten Familienzuwachs. Liebe Grüße aus Österreich, Nicole.
Oh, wow. Das ist eine Mail, da steckt viel drin. Danke für das Lob erstmal. Und ich habe so viele Gedanken dazu. Aber zunächst einmal möchte ich diese Frage beantworten, die ja auch in dieser Mail drin steckte, in diesem, bin ich vielleicht einfach eine schlechte Mutter? Und das ist leider so fast schon so ein Reflex, dass wenn unsere Kinder ne, Verhaltensweisen zeigen, die uns irritieren, überraschen, die wir uns nicht erklären können, dass wir so sozialisiert sind, gerade als Frauen, dass wir oft als allererstes quasi die Schuldfrage stellen und sagen, bin ich schuld? Was habe ich falsch gemacht? Anstatt erstmal anzuerkennen, so ist es jetzt gerade. Ne? Also unser Kind zeigt dieses Verhalten, höchstwahrscheinlich ist niemand schuld. Es hat einfach ein bestimmtes Verhalten und dieses Verhalten hat immer einen Grund. Diesen Grund muss ich aber auch nicht immer verstehen. Und was wir uns einfach klar machen müssen, ist, dass Bindung, wir haben ja so gelernt, es gibt sichere und unsichere Bindungen und wir stellen uns dann oft wie so Schubladen vor, im Sinne von jedes Elternteil kriegt sein individuelles Arbeitszeugnis und ich als Mutter kriege jetzt dieses schwierige Arbeitszeugnis, dass mein Kind in meiner Gegenwart so viele große und auch wütende oder traurige Gefühle zeigt und mein Mann kriegt irgendwie das andere Arbeitszeugnis, bei dem sie total kooperativ ist. Hat er was besser gemacht? Hat er was schlechter gemacht? Ist die Bindung besser oder schlechter? So. Und die wahrscheinlichste Antwort ist, das Kind ist an euch beide gebunden und hat in den Beziehungen mit euch unterschiedliche Alltagserfahrungen. Du als diejenige, die arbeiten geht und viel weg ist, wirst mehr vermisst, weil es mehr zu vermissen gibt, weil du einfach weniger präsent bist. Und es ist ganz häufig so, dass in Gegenwart des Elternteils, das mehr vermisst wird, auch heftigere Emotionen dann auftreten beim Wiedersehen, weil da sich einfach auch viel angestaut hat über den Tag. Also es gibt sowas wie so eine Alltagsverbindung, die ist oft ruhiger, beständiger. Das Elternteil ist immer da. Wie so, ich sage das nicht despektierlich, aber wie so ein Möbelstück. Weißt du, es ist praktisch einfach so, es ist Teil der täglichen Ausstattung. Und an diesem Elternteil muss man sich weniger reiben. Man hat weniger Themen mit Verlustängsten oder mit auch dieser Übergangssituation. Gerade warst du noch weg, jetzt bist du wieder da. Wie organisiere ich da meine Gefühle? Sondern es ist so ein langer, ruhiger Fluss. Ja, Papa ist immer da. Und das kann ganz viel Bindungssicherheit bedeuten, aber eben auf eine sehr ruhige, beständige Art. Und die Bindung zu dir als der Mama, die berufstätig ist, kann genauso sicher sein, aber trotzdem von einer anderen Intensität und Qualität darüber, dass euer Alltag miteinander anders ist, ne? Dass sie eben mit dir Abschiede vermissen, Wiedersehen, deine Erschöpfung, ihre Erschöpfung, wie kriegt man die unter einen Hut, welche Rolle hat denn jetzt noch der Papa, wenn du jetzt auch noch da bist, so, ja. Ne? Das muss sie jetzt ja alles managen und das ist für so ein kleines Kind sehr, sehr viel anspruchsvoller und komplexer letztlich, als zu sagen, Papa und ich machen hier so unser Ding und das heißt nicht, dass irgendjemand irgendwas falsch macht, sondern das klingt nach einem sehr liebevollen Familienalltag, den ihr da miteinander so lebt. Dann ist ja total süß, dass die dich dann immer zusammen abholen und dass sie sich dann so freut, dich zu sehen. Da geht mir ja das Herz auf, wenn ich das höre. Aber es sollte für euch beide einfach, glaube ich, möglich sein, und das ist nicht leicht, dieses kindliche Verhalten, diese großen Gefühle weniger zu analysieren. Was sagt das über uns? Und mehr anzunehmen und zu begleiten und zu sagen, das ist ganz normal, dass ein kleines Kind, das jetzt eine andere Bindungssituation am Nachmittag erlebt, ne, mit zwei Elternteilen anstatt einem, und es hat auch schon einen ganzen Tag hinter sich, es ist vielleicht auch schon ein bisschen erschöpfter, ein bisschen überreizter und jetzt kommen ganz, ganz viele Bedürfnisse auf einmal zusammen, dann eben sich anders verhält. Und je weniger wir das bewerten, diese Tobsuchtsanfälle, dieses Schreien, und je mehr wir da die Normalität drin sehen, so ist das, wenn viele Gefühle zusammenkommen. Bei mir kommen um 17 Uhr oft auch viele Gefühle zusammen, so, weißt du? Desto entspannter können wir damit auch umgehen.
Es ginge ihr damit erstens etwas besser, sie könnte damit vielleicht ein bisschen besser umgehen, und das wäre so, meinst du, das Schlüsselloch, um diese Situation vielleicht so ein bisschen leichter dann zu machen für die Familie?
Also es ist nicht so, dass ich sage, entspannt euch nur, dann hört euer Kind auf, Tobsuchtsanfälle zu haben. Aber was schon ist, ist natürlich, dass unsere Kinder auch spüren, auf was für eine Resonanz sie mit solchen Emotionen stoßen. Und wenn ein Kind große Gefühle hat und dann bei uns die ganze Zeit diese Kaskade losgeht, oh Gott, was ist jetzt schon wieder? Warum rastet mein Kind so aus? Bin ich vielleicht zu viel arbeiten? Hat es eine sichere Bindung zu Papa? Oder zu mir? Oder wie? Oder was? So, dann entsteht da ja natürlich oft innerlich sehr viel Stress und Unsicherheit, und die spürt dann auch wiederum unser Kind. Wenn ein Kind einen Tobsuchtsanfall hat oder schreit, weil es nicht aus der gleichen Kaffeetasse trinken darf oder was auch immer, ist das im Prinzip eine zu erwartende natürliche Reaktion, so wie es im Sommer ab und zu mal ein Gewitter gibt. Und wenn wir da mit der großen Gelassenheit darauf reagieren, im Sinne von, das ist jetzt einfach so, da muss gar nicht viel dahinter stecken. Wahrscheinlich sind wir jetzt einfach alle gerade ein bisschen durch vom Tag, so, ne? Dann können wir da mit viel mehr Gelassenheit und Sanftmut drauf reagieren und, ne, entweder den Wutausbruch aushalten oder versuchen einzudämmen. Aber das ist einfach auch normales Autonomiephasenverhalten. Und meistens ist es so, dass die Kinder leichter wieder in die Ruhe finden, leichter in die Regulation finden. Das ist ja letztlich auch ein Regulationsthema, wenn sie uns Eltern als möglichst reguliert erleben, sowohl miteinander als auch im Umgang dann eben mit dem Kind.
Super. Es ist echt immer herrlich, dir zuzuhören. Vielen Dank.
Worüber lachst du?
Es ist halt so dieses, ja, kennst du auch so Situationen, wo dir jemand von außen sagt, that might help, oder das könnte es sein, oder hat es wahrscheinlich schon ziemlich so mit der Blick von außen, selber steckst du aber gerade in so einer Situation, wo du denkst, es darf, wie bin ich arme Wurst hier reingeraten. Also vielen Dank. Genau, das war's schon wieder. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer daran, Aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.